Herzlich willkommen zu «Der Philanthropist fürs Ohr» mit unserer dritten KI-Episode. Ich bin Claudia Duttli und freue mich auf ein praxisnahes Gespräch mit meinem heutigen Gast, Michael Haar, Geschäftsleiter von ProSenecdote bei der Basel. Heute möchten wir wissen, wie KI zur Anwendung kommt. Dazu werfen wir einen Blick unter die Motorhaube von seiner gemeinnützigen Organisation und beginnen uns in virtuelle Sphäre. Hallo Michael, ich finde es sehr schön, dass du da bist und über das Thema vom aktiven Älterwerden mit mir zu reden und was AI oder was auch neue Technologien da für eine Rolle können spielen künftig. ProSenecdote bei der Basel, da bist du Geschäftsleiter. ProSenecdote dürfte den meisten Hörerinnen und Hörern ein Begriff sein, aber ich finde es total spannend, von dir mal nochmal zu hören, was ist eigentlich euer Engagement und was macht ihr fürs aktive Älterwerden ganz konkret?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich gefreut auf das Gespräch. Und ProSenecdote bei der Basel ist eine gemeinnützige private Stiftung. Und wir haben zum Zweck, den älteren Menschen zu helfen, die eben daheim leben, um möglichst ein aktives Leben können und ein selbstständiges daheim Leben können ermöglichen. Da haben wir verschiedene Leistungen anbieten. Das können sie Beratungen, das können aber auch sie Steuererklärungen, Treuhandschaften. Wir können aber auch den Garten machen, wir können auch die Wohnung putzen, wir können zügeln, wir können auch finanziell unterstützen, das ist wichtig. Wir haben zum Beispiel auch Hilfsmittel, das ist eine ganz breite Palette. Es geht über das Wohnen, über Themen wie Mobilität und Freizeit. Und das Ziel ist, wie gesagt, die ältere Menschen zu unterstützen, möglichst ein selbstständiges und auch ein qualitativ hochstehendes Leben können zu führen.
Jetzt ist klar, wir werden alle älter. Wir werden aber wahrscheinlich ein bisschen anders älter oder wir werden geprägt durch die Digitalisierung. Was kannst du da dazu sagen? Wie hat sich das auf eure Strategie ausgewirkt? Was macht ihr euch in diesem Zusammenhang für Gedanken?
Ja, ich glaube, Digitalisierung ist ein Fluch und Segen. Es gibt ältere Menschen, die sind weg der Digitalisierung einsam, sie sind weg der Digitalisierung, kommen sie nicht mit, sie können nicht im Fahrplan lesen, es gibt es nicht mehr in Papierform, es ist schwierig geworden, es gibt keine Postschalter mehr und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele ältere Momente, wo eben gerade wegen der oder dank der Digitalisierung eben nicht einsam sind, dass sie eben Anschluss haben, sie können online bestellen, sie können chatten mit der Familie, sind verbunden mit den Kindern, die weit weg leben. Also es ist wirklich ein zweischneidiges Schwert und ich glaube, wichtig ist auch, dass man die Entwicklung nicht verhindern kann und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dass wir probieren, mit dieser Entwicklung umzugehen und die positiven Aspekte können möglichst nutzen, um möglichst einen grossen Nutzen für den älteren Menschen können anzukriegen und die Leute, die halt nicht mitkommen, die es schwierig haben, dass wir die Leute eben auch unterstützen, diese Möglichkeiten zu nutzen. Mhm.
Bevor wir eintauchen in die digitale Welt und darüber reden, wie sich das Älterwerden dank KI in Zukunft wird verändern, klären wir noch ein paar wichtige Begriffe.
Stell dir vor, du könntest in eine digitale Welt eintauchen, die fast wie die echte Welt ist, aber online existiert. Dort kannst du nicht nur mit anderen Menschen interagieren, sondern auch Spiele spielen, posten oder sogar an virtuellen Veranstaltungen teilnehmen. Das alles ist im Metaverse möglich und wirkt erstaunlich real. Plattformen wie The Sandbox und Decentraland bieten bereits solche Metaverse-Erlebnisse an. ProSenecdote bei der Basel hat auf diesen Plattformen 3 Parzellen im Wert von 15'000 Franken erworben. Die Vision besteht darin, auf diesen Parzellen digitale Beratungsstellen oder Kurszentren zu schaffen, in denen Aktivitäten wie beispielsweise virtuelle Wanderungen angeboten werden können. Um die Kosten für die 3 Parzellen zu decken, hat ProSenecdote eine limitierte NFT-Kollektion namens Swiss Crypto Marvels ins Leben gerufen. NFTs fungieren dabei wie digitale Sammlerstücke. Wenn jemand ein digitales Kunstwerk, ein Musikstück oder ein Video erstellt, kann er das in ein NFT umwandeln. Das NFT dient dann als eine Art Echtheitszertifikat und belegt, dass der Besitzer das Original von dem digitalen Werk besitzt. Die digitalen Zertifikate können dann gekauft und weiterverkauft werden, teilweise sogar zu erheblichen Wert. Der Verkauf von diesen limitierten NFTs hat dann tatsächlich die Finanzierung von diesen 3 Parzellen von ProSenecdote im Metaverse ermöglicht.
kann mir vorstellen, das ist wahrscheinlich genau jetzt auch gerade eine schwierige Übergangsphase. Also ich bin auch noch in der analogen Welt, zumindest einmal bis im Teenageralter gross geworden. Ich kenne auch so eine analoge, rein analoge Welt und bin nicht ein Digital Native. Also ich denke gerade, die Generation jetzt von älteren Menschen hat es eher schwer, eben dort den Anschluss zu finden oder auch reinzukommen. Wird sich aber ja ändern. Also jetzt kommen alle nach, die schon affiner sind. Und ihr bereitet euch eigentlich auch schon auf die vor, jetzt, wo ihr ersten Schritt gemacht habt in der virtuellen Welt. Oder wie geht ihr da vor?
Ja, ich denke, das ist sicher eine wichtige Erkenntnis, dass es nicht einfach den älteren Mensch gibt, sondern dass es ältere Menschen gibt mit ganz unterschiedlichen Möglichkeiten, Fähigkeiten und auch Interessen. Und ich glaube, wir haben davon abgekommen, zu glauben, dass ältere Menschen sich nur für Brettspiele interessieren. Es gibt durchaus ältere Menschen, die sehr digital affin sind. Wir haben auch ganz starke Senioren, also stark im Sinne von kognitiv Interessierte. Auch das ist ein Teil von Prosenik Tutte. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir möglichst auch den Grossteil der älteren Menschen können bedienen und deren Unterschiedlichkeit und eben auch für die Menschen, die diese Technologie können nutzen können, eben auch können Projekte entwickeln.
Mhm. Ich habe gesehen, ich war vorhin auch mal noch auf eurer Webseite gesehen, auch das Digital Café, oder? Das ist wahrscheinlich genau so, um sich anzutasten oder auch die Fähigkeiten können in einem guten Umfeld so verbessern oder auch da machen, wo einem dann auch ganz, ganz konkret einen Sinn bringt und auch einen Nutzen bringt. Und dann, was aber ganz spannend ist, ihr seid in die virtuelle Welt, ihr habt Land gekauft im Metaverse. Das ist sicher ein, ja, für viele dann doch auch nochmal ein Aha, Prosenik Tutte kauft Land im Metaverse. Warum das?
Also Studien zeigen, dass Menschen sich nicht immer wie mehr in virtuellen Welten aufhalten. Und ich glaube, die virtuellen Welten verschmelzen sich halt immer wie mehr mit der Realität. Und wir haben uns als Prosenik Tutte halt einfach gefragt, wo erreichen wir Menschen in Zukunft? Ist es denkbar, dass Menschen in Zukunft auch in einem Metaverse verkehren? Wir haben also das Projekt nicht gemacht für Menschen, die heute alt sind, sondern für zukünftige Generationen. Und auch wenn in den Welten zurzeit noch nicht viele ältere Menschen verkehren, wie gesagt, es gibt viele Leute, die sich dafür interessieren, ältere Menschen, die das möchten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wenn wir ältere Menschen ernst nehmen, heisst es eben auch, dass wir auch Entwicklungen ernst nehmen.
Wie ist das angekommen? Also wer hat den Impuls gegeben, wo gefunden hat, jetzt machen wir das? Es gibt ja dann doch noch verschiedene Instanzen, die dann müssen sagen, ja, ist jetzt das total, Entschuldigung, hirnverbrannte Idee, oder ist das sinnvoll?
Ja, wir probieren halt, ich glaube, der digitale Bereich ist ja generell sehr etwas Wichtiges. Du hast vorhin das Digital-Kaffee angesprochen. Das ist ein Ort, wo man einfach reinlaufen kann spontan und sich kann unterstützen lassen, wenn man mit dem Smartphone zum Beispiel nicht weiterkommt. Und ich glaube, allgemein nimmt halt die digitale Geschichte einen grossen Stellenwert ein. Und es ist uns einfach ein Anliegen, dass wir uns mit diesen Themen frühzeitig beschäftigen. Die Welt dreht sich weiter. Und ich glaube, das Lernen, gerade weil wir eine Altersorganisation sind, dass wir uns frühzeitig mit so Entwicklung auseinandersetzen, dünkt mir extrem wichtig. Und ich glaube, man lernt halt auch anders, wenn man ein konkretes Projekt hat und wenn man nicht nur über etwas redet. Und das war die Idee gewesen auch, dass man konkret an etwas schafft, wirklich etwas ausprobiert und dann möglichst viel auch kann lernen kann. Und das am liebsten zusammen mit älteren Menschen.
Uns hat interessiert, wie Passanten und Passantinnen auf der Straße auf die Frage reagieren, wie sie vielleicht künftig im Alter mit virtuellen Erlebnissen würden umgehen oder auf ein Projekt reagieren, das ihr jetzt so macht. Und nimmt mich wunder, was du dazu sagst.
Es ist so ein bisschen gemischte Gefühle, aber warum nicht? Man sollte ja mal offen sein, um sich auf etwas Neues einzulassen. Aber ob es jetzt Metaverse muss sein, weiss ich nicht. Aber grundsätzlich ja.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ältere Leute das machen. Muss ich ehrlich sagen.
Ich finde es an und für sich eine gute Idee, aber für mich persönlich, glaube ich, wäre das nicht nötig. Weil ich habe so viele Leute, die ich kenne und ein gutes soziales Netzwerk und auch viele andere Interessen, wo ich auch könnte mehr Zeit verbringen, wenn ich jetzt immobiler wäre als im Moment. Also für mich persönlich kann ich mir nicht vorstellen, dass es nötig wäre, aber grundsätzlich finde ich, ist es eine gute Idee.
Ja, also wenn ich mit 80 noch alleine bin und niemand habe, würde ich das wahrscheinlich auch machen. Also es ist ja herzig irgendwie, dann hast du so virtuell wenigstens etwas zu und kennst so ein bisschen Menschen, musst du ja nicht treffen, aber du hast halt wie so ein bisschen immer noch einen sozialen Kontakt im Umfeld, sag ich mal.
Ich glaube, dass das schwierig ist für ältere Leute, ja, die nicht so internetaffin sind, dass sie mit dem umgehen können.
Ich würde wahrscheinlich einige Punkte beachten, vor allem was auch die Kostenpunkte angeht. Das ist jetzt was mir das Erste, was mir gerade einfällt, weil ich halt jetzt rein von der Verteilung her schon vorstellen kann, dass es auch etwas ist, wo man vielleicht ein bisschen Geld muss investieren und vielleicht doch ja, teuer ist dann. Und, aber allgemein doch könnte ich mir schon vorstellen, dass ich das auch machen würde, weil ich finde es wahrscheinlich vor allem für die Personen gut, die vielleicht eingeschränkt sind, wie sie eben nicht mehr können laufen oder eben im Rollstuhl sitzen oder so und dann vielleicht doch noch so ein Erlebnis können machen via echt das Virtuality. Es ist eigentlich noch ein guter Ausgleich, sage ich mal, eben, dass man doch auch noch Sachen kann erleben in dem Alter, wenn es eigentlich nicht mehr geht.
Ja, ich denke, das ist sehr, sehr ein wichtiger Aspekt. Tatsächlich ist es ja so, dass man im Metaverse kann Sachen machen, die in der analogen Welt nicht möglich sind. Zum Beispiel, dass man jetzt auf eine Bergspitze kann. Das kann man gut oder auch unnötig finden, aber zumindest sind es Möglichkeiten, die wir möchten ernsthaft prüfen. Und gerade für jemanden, der jetzt auch im Rollstuhl ist, kann die Technologie neue Möglichkeiten eröffnen. Und in dieser Richtung werden wir auch weiterdenken. Das Projekt wird auch in diese Richtung weitergehen, ziemlich sicher, dass man wahrscheinlich Alter und Behinderung, dass man die zwei Themen werden verknüpfen und dass man dort auch das grösste Potenzial sehen, um das Projekt weiterzuentwickeln.
Hat es da Vorbehalte gegeben oder ist da gerade Zuspruch gewesen von allen Seiten?
Nein, natürlich. Also ich meine, das ist natürlich schon etwas Neues. Wir sind ja die erste Non-Profit-Organisation, die das gemacht hat in der Schweiz. Und wir haben einfach gefunden, es ist gut, wenn man Sachen ausprobieren kann. Ich finde, auch das ist eine Aufgabe, die eine Stiftung hat, dass man eben Sachen machen kann, die vielleicht jetzt ein anderes Unternehmen nicht macht. Und natürlich ist es auch wichtig gewesen, dass man die Mitarbeitenden gewinnt, dass man Mitarbeiter, die hinter dran hat, dass sie nicht das Gefühl haben, sie machen hier etwas Komisches, und wir kommen selber nicht raus. Und dann im zweiten Schritt, nämlich auch der Stiftungsrat, der dann da mitmacht. Und da muss ich sagen, das ist auch, das macht mich auch ein bisschen stolz, weil das ist ja auch ein Zeichen nach aussen, wenn man als Stiftung oder als Organisation, etwas kann wagen kann, wenn man kann Mut zeigen kann. Das zeigt ja etwas über die Organisation, dass man auch unangenehme Fragen vielleicht aushalten oder sich bis aufs Glattis bewegen. Und ich glaube, das macht es eben gerade aus, dass eine Organisation sich auch weiterentwickeln kann. Aber natürlich, es ist nicht nur einfach, haben gerade alle gesagt, super, machen wir das, da machen wir alle mit. Das ist nicht so gewesen.
Und umso mehr natürlich muss dann ein bisschen Erfolg einkehren. Man ist froh, wenn es ankommt. Ihr habt das Land gekauft. Ich könnte mir vorstellen, da sind sicher auch Reaktionen gekommen, ja, da kostet ja etwas, wo gehen die Spendengelder hin? Ist das ein Thema gewesen?
Das ist nicht ein grosses Thema gewesen. Also wir haben sich überlegt, was sind die Risiken. Ein Thema war natürlich auch gewesen, dass die Leute das Gefühl hatten, jetzt machen wir nur noch so digitale Sachen, wäre doch viel wichtiger. Ich würde konkret mit den Leuten persönlich in Kontakt sein. Da haben wir ganz fest müssen sagen, dass wir das Projekt zusätzlich machen. Also nicht zu Lasten von persönlichen Kontakten, sondern eben zusätzlich. Und das andere ist das, was du ansprichst, dass die Leute hätten können denken, oh, jetzt nehmen sie Spendengelder in die Hand und tun da mit dem etwas Komisches machen.
Ein bisschen experimentieren, wo vielleicht nichts zu nichts führt.
Das ist richtig. Ja. Und da haben wir uns dann auch Gedanken gemacht. Wir haben auch gewusst, wir können jetzt nicht so eine Stiftung fragen wegen Geld, weil das ist jetzt ein früher Zeitpunkt, das ist zu unsicher, das ganze Projekt. Und haben uns dann eben entschieden, dass wir die NFT-Aktion durchführen, also den Verkauf von digitalen Bildern im Internet.
Also nochmal etwas sehr Neues, wo viele auch gar noch nie wahrscheinlich einen Berührungspunkt hatten. Wie ist das rausgekommen?
Ja, das ist sehr spannend gewesen. Wir haben dann die NFTs kreiert. Wir haben dann auch mit einem Influencer zusammengearbeitet, um die Aktion bekannt zu machen. Und wir sind sehr positiv überrascht gewesen, dass wir dann den Landpreis zweimal haben können rausholen. Und das hat uns natürlich auch intern auch beruhigt, dass wir gewusst haben, wir haben also keine Spendengelder müssen in die Hand nehmen, sondern wir haben den Landkauf mit der NFT-Aktion können finanzieren. Mhm. Und das ist auch nicht selbstverständlich, weil der NFT-Markt auch im Moment nicht ganz eine einfache Zeit durchmacht.
Aber offensichtlich eben das Interesse, auch eine Neugier auf dem Markt von Spenderinnen und Spender, auch zum sagen, jetzt, ich probiere mal etwas Neues aus. Das ist eigentlich ein sehr positives Signal, dass man da auch neue Fundraising-Optionen auch nutzt.
Das ist auch ein Teil vom Projekt, dass wir ausprobieren wollen, kann man mit NFTs Spenden sammeln. Wir finden, ja, man kann. Mhm. Aber natürlich, es ist auch alles ein Aufwand. Und wir denken auch, dass sich jetzt nicht der klassische Spender, die klassische Spenderin, die NFTs gekauft hat, sondern dass es auch wieder Leute, dass wir auch eine neue Zielgruppe haben können ansprechen.
Oder den Nutzer später, der im Metaverse lebt.
Zum Beispiel,
ist der
ja.
Spender, ja. Also sagen wir, der Besucher von morgen im,
ja.
Ja, im Pavillon.
Genau, oder dass auch nicht die Spender sich nicht, dass man jetzt mit dieser Aktion nicht Spender kannibalisiert haben, dass jetzt die Leute die NFTs gekauft haben und dafür sonst nicht mehr gespendet haben, sondern wir glauben, dass wir neue Zielgruppen erreicht haben. Und das finde ich persönlich auch sehr spannend, wenn man auch ein bisschen über den Tellerrand schauen kann und auch ein bisschen mit den neuen Leuten mit unterschiedlichen Branchen kann in Kontakt kommen.
Jetzt ist ja sehr wichtig, aber ihr habt einmal den Impuls gegeben und gesagt, wir probieren das aus, wir experimentieren in der virtuellen Welt. Haben das Land gekauft, haben das auch doppelt finanziert, jetzt haben eigentlich Budget auch können wieder zum Investieren in ein Projekt, in ein konkretes. Wie ist das weitergegangen? Es geht jetzt auch darum, nicht mehr Destinatär, also sprich die älteren Menschen auch an Bord zu nehmen, wie man das potenziell kann nutzen. Wie sind da vorgegangen?
Genau, also wir haben das Land gekauft und dann haben mich dann die Leute gefragt, was machen wir jetzt mit dem Land? Und dann haben wir gemerkt, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt gekommen, wo es wichtig ist, dass wir die älteren Menschen einbinden, dass wir eigentlich die Fragen, die es eben angeht, die wir bedienen wollen. Und wir haben dann eine Projektgruppe gegründet mit einmal eine erste Gruppe mit 6 älteren Leuten, wo wir dann das Metaverse eben besucht haben, wo wir dann unser Land besucht haben und wo wir dann in Workshops eigentlich entwickelt, Ideen entwickelt haben, was wir jetzt eigentlich hier machen möchten. Wir haben also einen sehr absichtlichen, spielerischen Ansatz gewählt, wo eigentlich die älteren Menschen Teil des Projekts werden. Das eigentlich jetzt ein Projekt ist von und für ältere Menschen. Und das macht jetzt eigentlich auch so toll. Und da sind wir jetzt gerade auch mitten drin.
Wie muss ich das bei der Fromm vorstellen? Sind ihr da aus dem digitalen Kaffee, haben gesagt, wir würden gerne eine Projektgruppe aufstellen? Oder sind das schon Leute, die noch gar keinen Berührungspunkt hatten?
Wir haben ja ganz viele Kurse bei uns und wir haben dann Leute, Kursteilnehmende, angefragt, wo wir gedacht haben, die könnten interessiert sein, die aber älter sind. Wir haben extra auch ganz unterschiedliche Leute angefragt, also Männer, Frauen, Ältere, Jüngere, aber sind nicht alle 65 plus gewesen, das ist klar, aber auch mit ganz unterschiedlichen Hintergründen vom Beruf als Beispiel und haben dann einfach gesagt, wir möchten gerne, dass das Projekt zusammen entwickelt und die sind Feuer und Flamme gewesen. Die Medien haben ja dann auch sehr berichtet, Blick TV oder jetzt auch 10 vor 10. Und da sieht man auch die Energie, die dort entstanden ist und die Freude. Und dort ist nicht auch ganz wichtig, also ein Aspekt,
wo man... Das Telefon hat klingelt bei dir, also was macht ihr da? Oder?
Nicht. Ja, nicht gerade, nein, das nicht gerade. Aber ich glaube, einfach ein wichtiger Aspekt, den ich vielleicht noch erwähnen kann, warum wir das gemacht haben, sind ja auch die ergänzenden Technologien, die ja da im Metaverse zum Einsatz kommen. Also die VR-Brille oder auch die Möglichkeit, dass man eben Sachen machen kann, die analog nicht möglich sind. Und gerade diesen Aspekt haben mich dann die älteren Menschen so sehr interessiert, weil die Vorstellung, man ist im Altersheim einmal, man ist vielleicht nicht mobil, man hat vielleicht keine Kinder, die einen besuchen, keine weniger Freunde. Man ist dort eigentlich statisch in diesem Zimmer. Und dass man mit so einer Möglichkeit, mit so einer Brille kann am Alltag entfliehen, das ist auf ein sehr grosses Interesse gestossen.
Also sprich, anstatt dass ich jetzt noch am Mittag schnell eine Runde im Park mache, sage ich, ich ziehe meine Brille an und gehe auf den Fujiyama.
Genau, also es ist denkbar, dass man einerseits in eine Fantasiewelt geht, das ist rausgekommen, andererseits aber auch, dass man vielleicht nochmal noch in einen geht, wo man aus dem Leben kennt hat, dass man sagt, ich möchte nochmal nach Paris. Mhm. Ich möchte noch einmal auf Andermatt, da bin ich früher als Kind immer gegangen. Warum nicht? Und noch einmal den Schnee gesehen. Und das sind ganz vielleicht auch einfache Sachen, Schnee gesehen im Metaverse, aber ich glaube, wenn man so Erlebnisse ermöglichen kann, kann das für gewisse ältere Menschen, können das durchaus einen Nutzen darstellen.
Ja, ich habe auch letztens gelesen, du hast es auch erwähnt, es gibt eigentlich nicht unbedingt die Trennung oder, von realer Welt und virtueller Welt, sondern alles, was ich auch in der virtuellen Welt erlebe, erlebe ich in der Reale. Also ich bin jetzt da und habe ein Erlebnis, das vielleicht aus der virtuellen Welt entsteht. Also auch etwas Therapeutisches oder auch sehr etwas, wo meine Psyche einen, mit einem positiven Erlebnis sich positiv auswirken.
Ja. Das ist so, ja. Und ich glaube, es ist schön, wenn man kann Sachen nochmal erleben und kann auch in Welten flüchten, weil es gerade Leute sind, die auch oft angebunden sind, angebunden im Sinne von nicht mobil sind. Und ich glaube, das hat eine ganz spezielle Kraft. Was ich sehr wichtig finde zu erwähnen, ist, dass man auch muss wegkommen vom Gedanken, dass jetzt die Brillen oder die Technologie eine Lösung ist für alle ältere Menschen. Ich glaube, kein Angebot, keine Dienstleistung ist immer für alle Personen. Wir können zum Beispiel auch wandern mit älteren Personen und dabei gibt es ja ganz viele ältere Menschen, die gar nicht mehr laufen können, weil sie im Rollstuhl sind. Also ich glaube, alle die Dienstleistungen treffen immer einen Teil von älteren Personen und wenn uns das gelingt, ganz viele einzelne Teile zu bespielen, können wir so auch eine Gesamtheit unterstützen. Und ich glaube, die Alternative ist auch nicht, nichts zu machen, nur weil nicht alle Menschen davon profitieren können. Es gibt Leute, die sehen nicht mehr gut, es gibt Leute, die vertragen Brüllen nicht, das ist klar. Aber es gibt einen Teil, die eben das sehr gut können und genau für die möchten wir das machen.
Mhm. Und eben auch experimentieren und schauen, wie kommt es an und dann aus dem muss dann eigentlich dann weitergehen.
Genau, das haben wir jetzt auch gemerkt, dass man kann sehr viel über das Metaverse oder über die Technologie lesen kann. Aber ich glaube, man lernt nicht so viel, wenn man eben selber etwas ausprobiert. Mhm. Und genau dort sind wir jetzt drin, dass wir jetzt möchten, im nächsten Schritt wirklich auch etwas bauen auf dem Land. Also wie eine Art ein Check-in, wo man sich kann versammeln kann. Und dann von dem Versammlungspunkt aus kann zusammen noch einmal reisen. Wahrscheinlich wird es um Reisen gehen, in eine andere Welt, Fantasiewelt wahrscheinlich. Und dort sind wir jetzt auch daran, Stiftungen zu suchen, die mitmachen wollen. Und wir wollen wirklich miteinander lernen, miteinander, wir als Stiftung, als Prosenitute bei der Basel, aber auch zusammen mit den älteren Menschen und mit anderen Interessierten, die da mitarbeiten.
Wie ist denn das Interesse jetzt von der Förderseite von Stiftungen auf solche Projekte?
Wir haben uns bis jetzt eben nicht gross getraut, an Förderstiftungen anzugelangen, weil wir gewusst haben, es ist noch nicht so fassbar, das Ganze. Und auch noch ein bisschen sehr früh, das sind wir uns auch durchaus bewusst, dass wir sehr früh dran sind. Aber ich glaube jetzt auch mit diesen Medienberichten, die wir haben, mit diesen positiven Berichten, mit diesen Resonanzen von älteren Menschen, glauben wir, dass es jetzt eigentlich könnte möglich sein, dass wir vielleicht ein, zwei, drei Stiftungen wieder finden, die da mitmachen. Und falls das gehört wird, würde uns das natürlich auch sehr freuen, wenn wir da eine Reaktion kriegen.
Wir sind ja als Stiftung jetzt den Weg gegangen in virtuellen Raum. Andere Branchen machen das auch. Wie hat man von dem Land da gelernt? Oder gibt es da Zusammenschlüsse auch, weil man wieder die gleichen Erfahrungen macht und vielleicht zusammen weiterkommt?
Ja, aus den neuen Bestrebungen, da Erfahrungen zu sammeln, hat sich auch die Swiss Metaverse Association gegründet. Das ist ein Zusammenschluss von interessierten Firmen, hauptsächlich aus der Privatwirtschaft, wo sich zum Ziel gesetzt hat, dass man zusammen lernen will, branchenübergreifend. Und Prosenitute bei der Basel ist da Gründungsmitglied, auch als Non-Profit-Organisation. Und das tut mir auch sehr spannend, dass man plötzlich mit anderen Branche im Kontakt ist. Das sind die ganz grossen Firmen, auch Banken zum Beispiel. Es hat auch Banken drin, eine Metaverse-Bank. Und ich denke auch, wenn wir jetzt das Projekt weiterentwickeln bei uns, könnte man auch dort andocken, um zu schauen, gibt es jetzt dort zum Beispiel eine Firma, die zu diesem Projekt passen würde. Und alle haben das gleiche Ziel, nämlich zusammen lernen.
Sehr schön. Wie sieht es denn aus auf der Ressourcenseite? Also einerseits, eben, du hast gesagt, Mitarbeiter an Bord holen, also einmal ja, überhaupt sensibilisieren auf solche neue Technologien, aber dann auch von den Ressourcen jetzt für so ein Projekt. Wenn jetzt andere sagen, wir könnten da auch mal experimentieren, ist das jetzt bewertet oder wie hoch? Wie?
Ja, das Projekt, das muss man schon ehrlich sein, hat schon Ressourcen gebraucht, weil es ist natürlich auch Know-how, das wir nicht selber hatten. Wir haben da eigentlich auch praktisch bei Null angefangen. Wir haben einfach die Vision gehabt, hier etwas zu machen. Wir haben Ressourcen einerseits eingekauft, das ist klar. Wir haben aber auch intern Leute zur Verfügung gestellt. Das kommt aus dem Marketingbereich natürlich, wo wir eine kleine Projektgruppe hatten, die hier mitgeschafft haben. Ich persönlich auch. Und ich finde das toll, wenn man, es ist wirklich, also es ist nicht jetzt auf irgendeine angehängt gewesen, irgendwo in einem Ecke von Mittelbeschaffung oder von irgendwie Innovationsleben oder so, sondern es war wirklich in der Geschäftsleitung angehängt gewesen und wir haben da alle mitgeschafft. Aber natürlich, es hat Ressourcen gebunden, aber die Freude und auch der Wille oder auch die Freude eben, dass man da als Erste kann so etwas machen kann, kann neue Pfad gehen, das hat auch für sehr viel Motivation gesorgt. Und das hat mich auch gefreut, dass auch Mitarbeitende dann die NFTs teilweise gekauft haben. Und das hat auch wirklich sehr viele Diskussionen ausgelöst, die wir sonst vielleicht nicht gehabt hätten. Mhm. Also ich glaube, wir haben wirklich auch sehr intern profitiert, weil wir wirklich auch sehr kritisch dann auch nicht einfach nur einen Workshop gemacht haben, gesagt, jetzt müssen wir darüber reden, wo ist Prosenik tut in 10 Jahren, sondern wir haben eine konkrete Geschichte gehabt. Und ich glaube, das hat sich schon allein von dem hat sich das sehr gelohnt.
Ich denke, das ist ja wahrscheinlich auch etwas vom Wichtigsten, dass Mitarbeitende ein Bewusstsein haben für neue Technologien, neue, eben auch ein neues Skillset, das auch aufbauen und mit dem, mit dem Praxisbeispiel natürlich auch einen Startschuss da auch können sich gewisse Sachen aneignen. Man sieht auch einen Sinn, warum ist das wichtig. Es ist nicht einfach für das Projekt, sondern es ist längerfristig wichtig, da als Organisation dabei zu sein und sich aufzustellen.
Genau, und ich denke auch, dass es längerfristig auch oder mittelfristig auch Ressourcen wird sparen. Denn aus dem Metaverse-Projekt ist ja dann auch das KI-Projekt noch entstanden, wo wir jetzt möchten einen Chatbot aufschalten. Das war eigentlich ein Erfolg. Mhm. Wir haben nicht gesagt von Anfang an, mach jetzt das, sondern es ist mehr so eine, man ist dann so wie in ein Feuer reingekommen, in einen Spass auf eine Art, hat Möglichkeiten gesehen. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, so einen Chatbot jetzt aufzuschalten, kann der auch wieder Beratungsstunden sparen, im Sinne von nicht sparen, dass man nicht will beraten direkt, aber es gibt ja ganz viele Fragen,
wo man
relativ einfach kann, ja, mit so einem Chatbot beraten, so dass dann die Sozialarbeitende qualitativ tiefgehendere Geschichten können behandeln und so mehr Ressourcen haben für größere Probleme, die sonst auch noch existieren.
Also eigentlich eine Anwendung, wo fast alle Non-Profit-Organisationen in der Schweiz oder viele, die beratende Sachen haben oder halt auch sonst Fragen antworten können schnell beantworten, haben. Wie setzt man einen Chatbot auf?
Ja, also das ist natürlich extrem technisch. Ich bin selber kein Techniker, auch kein IT-Crack. Aber wir haben auf jeden Fall auch ein bisschen ein Beispiel. Wir haben geschaut, was gibt's schon. Es gibt eine Versicherung in der Schweiz, die das sehr gut gelöst hat. Wir haben ein bisschen in der Privatwirtschaft rumgeschaut. Und haben dann, die grosse Arbeit, die wir gemacht haben, ist, dass wir dann ganz, also hunderte von Fragen und Antworten kreiert haben, wo alles, was wir können, fragen zum Thema Alter, zum Thema Prosenigdute, wo es darum gegangen ist, einen Chatbot eben zu trainieren. Und da haben wir aber auch Unterstützung gehabt von einer Firma und immer noch, die uns das technisch natürlich begleiten. Es sind Datenschutzprobleme, es sind Informationsprobleme, was machen wir mit den Daten, man kommt dann vom einen ins andere und dort sind wir jetzt auch gerade dran. Und was mich persönlich auch fasziniert, ist, dass wir nicht nur den Chatbot haben, sondern auch eine Chatberatung. Das heisst, wenn man dann eben mit der KI nicht weiterkommt, also wenn man das nicht will, kann man auch wechseln zu einem Berater, wo man sich auch chatmässig beraten lassen. Und das Tolle dort ist, dass man auch eine Drittperson einbinden kann. Also wenn du jetzt in Zürich bist und du hast zum Beispiel einen Verwandten, einen Vater, Mutter in Genf, dann könntest du dich bei uns beraten lassen und du könntest dann die Vater oder dich selber zuschalten. Wir wären jetzt Dritte in diesem Gespräch. Du bist aber in Zürich und die Vater in Genf. Und das sind ganz tolle Möglichkeiten, weil viele Kinder haben nicht Zeit, um dann nach Genf oder nach Zürich zu fahren und um den Vater zu unterstützen. Und wenn man das kann nutzen und das wird auch genutzt, ist das, glaube ich, ein grosser Vorteil.
Spannend. Also wirklich, es führt das eine zum anderen.
Es führt das eine zum anderen,
ich würde sagen,
genau.
Ihr seid jetzt mal eingetaucht und merkt jetzt, sobald jetzt aber auch Fragestellungen kommen oder auch, wenn du sagst, ihr habt alles einmal, eben es geht ja darum, einmal die Datenmenge auch ein bisschen zu strukturieren.
Genau.
Und da einen Überblick zu schaffen, was sind eigentlich Fragestellungen von uns, aber was sind unsere Antworten und da eine Logik reinbringen und da macht man dann einmalig, also es ist einmalig einmal für den Chatbot, aber noch eine stetig natürlich zu verbessern und anzureichern.
Genau, und das ist eigentlich ganz im Nachhinein sehr witzig gewesen, also mit den Fragen und Antworten. Da haben ja ganz viele Leute mitgearbeitet, die Sozialarbeitende. Und dann haben die müssen sagen, also haben die die Aufgabe gehabt, was wird am meisten gefragt und was sind die Antworten drauf. Und dann haben die müssen vielleicht 100 Fragen und Antworten uns schicken. Und so haben wir das mit verschiedenen Bereichen gemacht. Geht um Reinigung, um Hilfsmittel, was auch immer. Und jetzt haben wir eigentlich die ganze Webseite oder ganz viel, was ProSenigtute macht, in Fragen und Antworten aufgeschrieben. Und das ist eigentlich noch lustig, das einmal so ein bisschen anzuschauen. Das ist eine andere Form von Kommunikation. Und das brauchen wir jetzt intern. Zuerst haben wir die Chat-Berotika und die ist jetzt neu ein Teil, oder wird ein Teil sein von dem Chatbot, wo wir dann hoffentlich in diesem Jahr noch aufschalten können.
Jetzt ist ProSenigtute, sind ja einzelne unabhängige Instanzen oder Stellen. Wie war das Interesse von anderen, die sagen, oh, die haben jetzt eine grosse Vorarbeit schon geleistet, da könnte man ja auch replizieren?
Ja, ich denke, die ProSenigtute-Welt ist, wie du sagst, ist wie ähnlich wie Kantonalbanken, sind alles eigenständige Stiftungen. Und es ist nicht auch eine Welt, die sehr unterschiedlich ist. Es ist klar, es gibt kleinere Orte in der Schweiz und dann trifft man auch entsprechend kleinere oder auch ganz eine andere ProSenigtute an, als zum Beispiel in einer grossen Stadt wie Zürich oder jetzt auch in Basel. Und dementsprechend sind auch Projekte oder auch die Leute unterschiedlich, die arbeiten. Es ist auch eine Vielfalt, die auch schön ist. Und klar, haben nicht alle das gleiche Thema immer gleich auf dem Radar. Und ich glaube, was jetzt so ein bisschen die innovativen Sachen anbelangt, jetzt im digitalen Bereich, ist sicher etwas, was wir jetzt bei ProSenigtute bei der Basel möchten pushen. Und wenn jemand anders da Interesse hat, sind wir gerne offen, da auch mitzuhelfen.
Ja, wunderbar, sehr spannend. Nimmt mich wunder noch einen persönlichen Abschluss. Du hast jetzt sehr viel erlebt schon mit VR-Brillen und Eintauchen ins Metaverse und in virtuelle Sphäre. Was wäre so dein Wunsch für dein Alter, wenn du jetzt so ein paar Jahrzehnte in Zukunft blickst? Was könntest du dir vorstellen?
Ja, ich wünsche mir eigentlich persönlich, dass ich in dem Zustand, wo ich bin, möglichst gute Möglichkeiten habe, das Leben zu gestalten, selbstbestimmt zu gestalten. Wenn ich abhängig sein von virtueller Welt, weil ich vielleicht nicht mehr laufen kann, nicht mehr unterwegs gehen, vielleicht nicht mehr so viele Freunde haben, weil die alle schon gestorben sind, könnte ich mir vorstellen, würde ich mir auch wünschen, dass ich die Möglichkeit hätte, mit so virtuellen Geschichten unterwegs zu sein. Aber natürlich, aus der jetzigen Perspektive, gehe ich noch lieber selber zu Berg, gehe selber baden und wandern. Und das wünsche ich mir auch persönlich, wenn ich das aus der jetzigen Perspektive anschaue.
Wunderbar. Ich danke dir viel herzlichen Dank für die Einblicke in uns Schaffen und vor allem über den Mut, die Sachen zu voranzutreiben und einfach auch mal auszuprobieren. Ich denke, da können sehr viele Organisationen eine Scheibe abschneiden und auch sagen, jetzt gehen wir einfach mal rein und probieren aus.
Das vielen Dank Startschuss. Für die Einladung und fürs Interesse. Merci.
Danke. Und auch vielen Dank an unsere Zuhörerinnen, dass ihr dabei gewesen seid. Beim nächsten Mal, beim Philanthropist fürs Ohr, wird es weiterhin spannend und wir freuen uns auf weitere faszinierende Gespräche.